Herzlich willkommen bei Radio Rheinwelle zur Sendung der Amnesty International Gruppe 1541 Wiesbaden, alle drei Monate Samstag von 17 bis 18 Uhr. Unser Gast im Studio heute ist Jacqueline Ruben von Wildwasser Wiesbaden. Unser heutiges Thema ist eine ganz besondere Art von Menschenrechtsverletzung, die von den meisten Menschen unbemerkt, auch hier in Deutschland leider sehr virulent ist, nämlich sexualisierte Gewalt. An der Technik ist Ute Hellwig und durch die Sendung führt Gisela Sauerwein. Aber zunächst wollen wir uns unserem Gast zuwenden, der mich hier ganz freundlich anlächelt, nämlich Jacqueline Ruben, die eben bei Wildwasser tätig ist. Erzählen Sie uns ein bisschen etwas über Ihren Werdegang, soweit Sie uns darüber etwas berichten möchten, und auch über Ihre Funktion bei Wildwasser.
Ja, schönen guten Tag. Schön, freue mich, dass ich eingeladen bin für das Interview heute, für das Thema. Ich bin Jacqueline Ruben, ich bin Diplom-Sozialpädagogin und arbeite seit 25 Jahren bei Wildwasser Wiesbaden. Bin dort in der Beratung tätig, als Fortbildnerin und seit anderthalb Jahren auch als Geschäftsführung mit meiner Kollegin der Annika Nagel zusammen als geschäftsführendes Team. Das soweit, glaube ich, zu meinem Werdegang. Zum Thema sexualisierte Gewalt arbeite ich jetzt seit knapp 27 Jahren.
Ja, der Name Wildwasser, der hat mich so ein bisschen ins Nachdenken gebracht. Und ich glaube nicht nur mich, sondern auch meine Kollegin Ute. Wildwasser, was ist Wildwasser und wie ist die Organisation zu diesem Namen gekommen?
Okay. Ja, erstmal, Sie haben es ja schon erwähnt, wir sind eine Einrichtung, wir arbeiten mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt. Und Wildwasser arbeitet mit weiblichen Betroffenen von sexualisierter Gewalt. Und der Name, also wie kommt es überhaupt dazu, ist ja ein bisschen ungewöhnlich, so eine Fachberatungsstelle Wildwasser zu nennen. Der Entstehungsgrund oder die erste Wildwassereinrichtung, die entstanden ist, war 1983 in Berlin. Und der Gründung ist vorausgegangen die Entstehung einer Selbsthilfegruppe von betroffenen Frauen, die erstmalig in der Bundesrepublik sozusagen sich als Gruppe gefunden haben, die von sexualisierter Gewalt in der Kindheit betroffen waren. Und diese Gruppe hat Wildwasser gegründet, wollte eine Beratungsstelle aufmachen und hat sich den Namen ausgedacht, weil sie einfach das Wasser sozusagen als wesentliches Element, das trägt, das unterstützt, das aber auch sehr kraftvoll, gerade Wildwasser sehr kraftvoll sein kann und dann eben auch die Anliegen oder das Wollen der Betroffenen mittragen kann. Das ist so der Hintergrund von Wildwasser. Und auch zusammen erreicht man mehr, also das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und alle, die sich in den folgenden Jahren gegründet haben und Wildwasser genannt haben, haben sich dann eben auch erstmal bestimmten Prinzipien verpflichtet. Und diese Prinzipien waren unter anderem geschlechtsspezifische Arbeit, Arbeit für weibliche Betroffene, parteiliche Arbeit. Und damals war das Stichwort Ganzheitlichkeit noch im Raum. Genau.
Das ist ja interessant. 1983 hat sich hier erstmals so eine Organisation erstmal als Selbsthilfegruppe gegründet. Das heißt ja aber nicht, dass es so etwas nicht längst gegeben hat. Das ist ja eigentlich ein uraltes Thema.
Ja. Das Thema ist mit Sicherheit uralt und was heißt uralt? Aber es ist nicht so, dass es keine Betroffenen gab, dass es aber bis zu diesem Zeitpunkt 1983 letztendlich keine Kenntnis, also in der Gesellschaft gab, um die Dimension dessen sozusagen, wie umfänglich Mädchen und Jungs, damals war auch noch nicht bekannt, dass auch sehr viele Jungs von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Also es gab wenig Kenntnis dazu, dass es diese Form der sexualisierten Gewalt auch gibt. gehe ich noch einen Schritt zurück. Also entstanden ist ja tatsächlich in der Frauenbewegung, in der zweiten Frauenbewegung, eine sehr umfängliche Auseinandersetzung mit patriarchaler Gewalt, Machtstrukturen gegen Frauen. Und damals sind entstanden Notrufe, die sich dem Thema sexualisierte Gewalt, also Vergewaltigung von Frauen, damit beschäftigt haben. Und die ersten Notrufe sind, glaube ich, auch Anfang der 70er bis Mitte der 70er bundesweit entstanden. Und darüber, über diese Auseinandersetzung, ist das Thema sexualisierte Gewalt in der Kindheit überhaupt erstmal zum Tragen gekommen. Also, und davor gab es auch sexualisierte Gewalt. Es ist nicht erfasst worden und viele Formen der sexualisierten Gewalt, gerade die nicht ganz massiven, sind oft bagatellisiert worden als, naja gut, der hat seine Hände nicht im Griff und so weiter. Aber da war das Thema immer. 83 mit Wildwasser Berlin ist es aber tatsächlich ein öffentlicheres Thema geworden.
Ja, das ist ja natürlich auch eine sehr komplexe Frage. Warum gehen Menschen mit diesem Problem gar nicht in die Öffentlichkeit überhaupt? Ne? Das kann ja auch einfach mal so stark schambesetzt sein, dass man deswegen das schon nicht verbreitet. Und vielleicht, ja, ich weiß nicht, gab es auch den Gedanken dabei, dass die Opfer sich schuldig gefühlt haben? Gibt es sowas auch?
Ja, immer. Also war letztendlich immer flankierend mit dabei, weil Menschen, die sich sexualisiert gewalttätig verhalten, ja die Verantwortung für das Tun, für deren sozusagen gewalttätiges Verhalten den Betroffenen übertragen. Das heißt, die Betroffenen hatten haben in der Regel den Eindruck, sozusagen sie sind verantwortlich, es liegt an ihnen, dass ihnen das widerfährt, oder es ist normal, dass ihnen das widerfährt. So dass sie gar keinen Grund haben, das nicht in Ordnung finden zu können. Und wenn sie es nicht in Ordnung finden, dann fühlen sie sich aber schuldig, weil sie da ja sozusagen vielleicht Loyalität verlassen oder einfach möglicherweise für sich einstehen. Das ist ein wichtiges Thema, das Thema Schuld und Scham. Und ein weiteres wichtiges ist aber auch, dass Menschen, die sich sexualisiert gewalttätig verhalten, ja auch dafür Sorge tragen, dass die Betroffenen isoliert werden und sich nicht trauen, zur Verfügung zu stellen, was ihnen widerfährt. Und in der gesellschaftlichen, also in der Zeit, auch als die neue Frauenbewegung aktiv wurde, gab es ja auch an vielen Punkten bestimmte Rechte noch nicht von Mädchen und Frauen. Und da wurden bestimmte Themen des Lebens, auch Sexualität, tatsächlich nicht selbstbestimmt wahrgenommen, sondern fremdbestimmt. Das heißt nicht immer Vergewaltigung, sondern dass erstmal ganz viele Frauen das nicht für sich als Lebensthema aufgegriffen haben und Entscheidungsthema. Und so wurden dann möglicherweise auch Gewalt, die praktiziert wurde, nicht als Gewalt definiert, sondern als, okay, da hat jemand möglicherweise was gelebt, aber das wurde nicht als unbedingt schwierig.
Also so zum Beispiel zugeordnet. Die Vergewaltigung in der Ehe, die war hinnehmbar.
Ja? Genau, also genau. Es gab ja sogar die Pflicht des Geschlechtaktes für Frauen. Also das gehörte mit dazu, dass Frauen Sexualität mit dem Mann, Partner leben und dass der Partner das einfordern kann. Genau. Also der Ausgangspunkt war ein anderer und deshalb, glaube ich, war es auch relativ schwer, damals für viele Betroffene sich mitzuteilen, aber auch zu erkennen, dass da etwas passiert, was so nicht sein sollte.
Kann man eigentlich dann sagen, dass allein durch diese Veränderung des Frauenbildes in jenen Jahren das mitgefördert hat, dass man sich auch damit stärker auseinandersetzte? Also dass Frauen überhaupt mehr in die Öffentlichkeit gekommen sind mit ihren privaten und welchen Anliegen auch immer, ja?
Also bestimmt, ich würde sagen, dazu beigetragen hat tatsächlich, auch wenn es schon viele Jahre her ist, die neue Frauenbewegung, die einfach deutlich gemacht hat, es gibt gar keinen Grund, zwischen den Geschlechtern zu unterscheiden. Und es gibt schon gar keinen Grund, sozusagen dem einen Geschlecht mehr Macht zuzuschreiben und möglicherweise auch Verfügung über den Körper oder auch andere Bereiche einer Frau, sodass diese gesellschaftliche Veränderung hin zu mehr Gleichberechtigung auch mit Sicherheit dazu beigetragen hat, dass Themen wie sexualisierte Gewalt anders wahrgenommen und überhaupt wahrgenommen werden.
Mhm. Und seit wann gibt es nun Wildwasser in Wiesbaden?
Ja, uns gibt es ein bisschen, Wildwasser Wiesbaden ist ein bisschen später entstanden, offiziell 1987. Ist Wildwasser Wiesbaden entstanden, ein Verein, ich habe es mir nochmal auf, Arbeitsgemeinschaft gegen sexuellen Missbrauch von Mädchen, der ist schon 1985 entstanden, auch tatsächlich aus der Arbeit mit einer Selbsthilfegruppe ist dieser Verein entstanden und ebenfalls mit der Idee, sowas wie eine Beratungsstelle aufzumachen. Und die Frauen damals, die Gründerinnen, sind tatsächlich zu dem ersten Kongress, den es gab in Berlin, von Wildwasser Berlin, und sind aus diesem sozusagen Besuch in Berlin mit der Idee zurückgekommen, dass sie sich auch Wildwasser nennen wollen. Also uns gibt es seit 1987 offiziell. Genau, und seitdem arbeiten wir auch zu diesem Thema. Vielleicht ein kleiner Schwank, 1986, also bevor der Verein Wildwasser sich genannt hat, gab es dann auch tatsächlich schon die ersten Räumlichkeiten in der Schwalbacher Straße in Wiesbaden. Nun, nach einem halben Jahr sind wir dann tatsächlich auch schon umgezogen. Ich sage wir, weil ich habe tatsächlich in diesen Räumen angefangen, in der Wallower Straße. Mhm. Und jetzt sind wir seit, glaube ich, 2008 in der Dostojewski Straße. Genau.
Und um welche Themen geht es bei Ihnen nun genau? Ihre Arbeitsbereiche interessieren uns.
Okay, ja, also ganz grundlegend arbeiten wir zu sexualisierter Gewalt. Und Wildwasser, ich sagte es vorhin in der Entstehungsgeschichte, hatte erstmal den Schwerpunkt Arbeit für von sexualisierter Gewalt betroffene Mädchen und Frauen. Und das ist auch nach wie vor unser Arbeitsschwerpunkt hier bei Wildwasser Wiesbaden. Also wir arbeiten parteilich für betroffene Mädchen und Frauen. Parteilich heißt erstmal aus der Perspektive oder in der Unterstützung für Betroffene. Nicht gegen andere, sondern für Betroffene. Und das ist der Blickwinkel, mit dem wir sozusagen mit Betroffenen oder unterstützenden Personen am Arbeiten sind. Also es geht immer, wenn Menschen zu uns kommen, darum, dass es entweder die Sorge gibt, dass ein Mädchen oder ein Junge von sexualisierter Gewalt betroffen sein könnte, oder eben, dass wir mit den Betroffenen zu diesem Thema, zu ihren Anliegen arbeiten.
Also ich möchte gleich nochmal darauf eingehen, wie Ihre Arbeit mit den Betroffenen aussieht. Aber jetzt fiel schon mehrfach das Stichwort Jungen.
Okay. Ja. Ja, okay. Also ja, das Stichwort Jungen, ich habe ja vorhin auch schon gesagt, natürlich sind auch Jungs leider, so wie leider Mädchen betroffen sind von sexualisierter Gewalt. Und bis vor einem Jahr haben wir im Schwerpunkt tatsächlich für Betroffene, weibliche Betroffene gearbeitet. Aber immer, ich glaube schon fast immer auch mit Angehörigen oder Fachpersonen haben wir auch mit Personen gearbeitet, die Sorge hatten, dass ein Junge von sexualisierter Gewalt betroffen sein könnte. Und seit einem Jahr, das war das Stichwort, arbeiten wir auch für betroffene männliche Personen, das heißt männliche Jugendliche oder betroffene Männer, die in der Kindheit von sexualisierter Gewalt betroffen waren. Genau, das tun wir jetzt auch.
Das ist ja inzwischen ganz stark in den Fokus der Öffentlichkeit geraten durch diese Missbrauchsfälle. Es ist eigentlich unerträglich, das zu sagen, aber bei den Kirchen oder auch bei bestimmten Internaten und so weiter. Ne? Ja. Und da waren ja vorwiegend dann eigentlich sogar Jungen betroffen, ja. In den Chören und so weiter. Genau. Oder auch sogar beim Sport. Ja? Mhm. Da fragt man sich ja dann als Eltern oder inzwischen als Großeltern, wohin kann ich mein Kind eigentlich überhaupt noch schicken?
Ja, ach so, okay. Geht damit eine Frage einher? Oder?
Nein, eigentlich nicht. Das ist mehr rhetorisch. Und ja. Die Antwort möge sich jeder selber denken, weil es eben doch so unglaublich ist, welche schrecklichen Gefahren auf junge Menschen da so zukommen können. Und Wie genau läuft jetzt so ein Gespräch mit Betroffenen ab? Also gehen wir mal davon aus, die Betroffenen sind die Opfer selbst. Aber Sie haben ja vorhin schon mal angedeutet, es können eben auch die Eltern der Betroffenen sein. Ja. Ja? Mhm. Gehen wir mal, oder fangen Sie damit an, womit Sie anfangen möchten.
Okay, also die Arbeit mit Betroffenen, wir arbeiten nicht mit jeder Altersgruppe. Wir bieten Beratung an, keine Therapie, das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Wir arbeiten mit der Altersgruppe ab 12 ungefähr. Es kann auch mal ein Mädchen oder ein Junge ein bisschen jünger sein, aber Beratung in Anspruch zu nehmen, braucht schon auch die Möglichkeit, selbstständig zu uns zu kommen, also eigenständig. Und da ist ein wichtiges Stichwort mit dabei. Unsere Unterstützung beruht immer auf der Freiwilligkeit. Also, dass Betroffene auch das Gefühl haben, ich möchte das, ich möchte da ins Gespräch gehen. Und der zweite Punkt ist der, dass wir auch immer mit dem Wollen der Betroffenen arbeiten. Das heißt, es gibt nicht nur die Freiwilligkeit, sondern auch, dass wir versuchen zu hören, was ist denn das Anliegen? In der Regel ist der Schwerpunkt der, dass wir erstmal das Sprechen ermöglichen, auch raus aus der Isolation. Es gibt immer noch viele Betroffene, die tatsächlich auch das Gefühl hatten, zumindest in der Kindheit, wenn ihnen, als ihnen das widerfahren ist, dass sie die Einzigen sind, die betroffen sind. Und dann ist das Erste, erstmal sprechen zu dürfen, aber auch zu wissen, ich muss nicht sprechen. Und das Zweite ist, dass der nächste eigentlich große Baustein eigentlich zur Stabilisierung hin mit Betroffenen im Gespräch zu sein. Stabilisierung heißt einfach, dass sie das Gefühl haben, also das, was ihr Anliegen ist, dass sie da Unterstützung bekommen und möglicherweise im Alltag ein bisschen souveräner, stabiler unterwegs sein können.
Sie haben jetzt mehrfach betont, dass die Betroffenen sprechen. Geht es denen dabei auch darum, dass ein Mensch ihnen zuhört?
Ja, Anerkennung und Glauben.
Glauben.
Dass ihnen geglaubt wird, also dass geglaubt wird, was sie zur Verfügung zu stellen haben, also was sie mitzuteilen haben und dass sie nicht in Frage gestellt werden und dass ihnen die Verantwortung oder die Schuld nicht zugesprochen wird. Das Glauben meint nicht sozusagen, dass es zu 100% wir alles so nehmen müssen, wie es berichtet wird, sondern dass erstmalig manchmal tatsächlich leider jemand einfach glaubt, ernst nimmt und damit sozusagen dem Gegenüber zur Verfügung steht.
Fangen wir nochmal bei dem Thema sexualisierte Gewalt an. Ab wann spricht man von sexualisierter Gewalt? Also sagen wir mal, die Hand, die der Lehrer auf die Schulter des hübschen Mädchens legt, ist noch keine sexualisierte Gewalt.
Möglicherweise nicht, genau.
Aber Sie sagen gerade möglicherweise, das heißt, das kann ein Auftakt sein, ja?
Ja, ab wann ist es auch, glaube ich, also es gibt Definitionen, die sind in der Regel eher ein bisschen breiter gefächert. Eine Definition, die schon sehr lange damals vom Dirk Bange und dem Herrn Degner formuliert wurde, Anfang der 90er, ist, dass sozusagen sexualisierte Gewalt jede Handlung, sogenannte sexuelle Handlung, die an oder vor einem Mädchen oder Jungen praktiziert wird und der das Mädchen oder der Junge eigentlich nicht zustimmen würde oder nicht zustimmen kann, also willentlich nicht zustimmen würde. Das wird als sexualisierte Gewalt definiert. An und vor ist auch nochmal wichtig, weil es eben nicht nur sexualisierte Gewalt nicht nur dann definiert wird, wenn eine Person tatsächlich körperlich sich sexualisiert verhält oder scheinbar sexuelle Handlungen praktiziert, sondern auch Mädchen und Jungs beteiligt werden, vielleicht zuschauen müssen oder posieren müssen für bestimmte Materialien wie Missbrauchsdarstellungen gegen Kinder zum Beispiel, Fotos und so weiter.
Die berühmten Videos, die dann irgendwo im Darknet auftauchen.
Ja, zum Beispiel. Aha. Die gehandelt werden, die verkauft werden. Genau, das ist auch, wobei die meisten Materialien, die gehandelt werden, auch im Darknet, sind tatsächlich auch reale, leider reale Missbrauchsverhalten und Gewaltdarstellungen. Also die nicht nur, das ist nicht geschauspielert, sondern da wird Kindern sexualisierte Gewalt angetan und das wird aufgenommen.
Und das ist ja leider global, ja. Hört das ja. Glücklicherweise gibt es da entsprechende Einheiten, die sich damit beschäftigen. Und da möchte ich eigentlich auch nicht an dem Computer sitzen und mir das anschauen müssen als Ermittlerin.
Auch da ist über die letzten 15 Jahre, würde ich jetzt mal vermuten, ungeheuer viel im Positiven passiert. Das ist schon auch eine sehr belastende Situation für die Ermittler, die zuständig sind. Es gibt immer Spezialnamen, die habe ich leider nicht im Kopf, für die Abteilungen in den Polizeipräsidien, die dann zuständig sind, diese ganzen Materialien zu sichten. Und da gibt es aktuell tatsächlich auch immer Unterstützung, zwischendurch möglicherweise auch Supervision und sozusagen damit auch, Sie haben ja auch die Frage vermutlich nach der sozusagen, wie sorgen wir selbst für uns, wenn wir tagtäglich mit dem Thema konfrontiert sind, dass da auch Polizeibeamte und Beamtinnen auch sehr unterstützt werden mittlerweile. Ich würde gerne noch mal ganz einen Punkt zurückkommen.
Gerne.
Also Sie haben ja auch angesprochen, dass ich mit den Schulen vor 15 Jahren, ja, dass da mehrheitlich deutlich wurde, dass Jungs betroffen sind von sexualisierter Gewalt. Und früher war es nicht so offensichtlich. Das Spannende ist ja auch, dass da sozusagen Institutionen deutlich wurden als Institutionen, in denen Täter oder Täterinnen, meistens auch Täter, aktiv wurden, die sehr enge, oft auch nach wie vor patriarchale Strukturen aufgewiesen haben oder, wie leider ja auch bekannt, aus der Odenwaldschule scheinbar eine Reformschule war, in der es sehr offene Strukturen gab. Das heißt, es waren Strukturen, in denen sehr begünstigt haben, dass Menschen sich entsprechend verhalten und positionieren konnten. Und in diesen Konstellationen, also gerade Kirchenchor, sind ja oft auch nur ein Geschlecht sozusagen zugelassen gewesen. Und das waren oft Jungschöre. Ne? Da gibt es ja auch ganz berühmte Kirchenchöre, in denen nur Jungs und Männer singen. Und so war es eben in vielen kirchlichen Schulen, dass es auch reine Jungenschulen gab und die Mädchenschulen waren scheinbar, in denen wurde auch sexualisierte Gewalt praktiziert. Das weiß man von anderen Institutionen. Aber deswegen, dass der Hintergrund nochmal, das wollte ich nochmal aufzeigen. Was mir aber auch nochmal ein Anliegen ist, dass tatsächlich seit 2010, nachdem das offengelegt wurde, dass auch in Schulen, in Institutionen wie Schulen, Menschen sich sexualisiert gewalttätig verhalten, seitdem das offen gemacht wurde, dass darüber tatsächlich gesellschaftlich unheimlich viel im Positiven passiert ist. Und auch sehr viel Unterstützung zur Verfügung gestellt wurde in glaube ich, allen Bundesländern. Jedes Kultusministerium und auch Sozialministerium haben Aktionspläne ins Leben gerufen gegen sexualisierte Gewalt, sodass tatsächlich auch auf der Ebene der Stellen wie zum Beispiel Wildwasser Wiesbaden, aber auch anderer Fachberatungsstellen, verstärkt sozusagen unterstützt werden konnte, aber auch verstärkt Öffentlichkeit und auch Betroffene Kenntnis davon erhalten haben, dass es Unterstützung gibt.
Also das Tückische dabei ist natürlich dass die Trägergesellschaften dieser Einrichtungen einen Schutz für die Täter bilden. Einen Schutzraum.
Damals, ja. Gibt es immer noch, aber müssen wir aufpassen, dass wir da nicht vorverurteilen. Aus der Erkenntnis damals 2010, das ist wirklich wichtig, da ist deutlich geworden, dass auch Institutionen dasselbe Problem haben können, wie das sozusagen, wenn sich ein Täter sexualisiert gewalttätig verhält, dass man weiß, okay, bestimmte Strukturen begünstigen, dass Menschen sich sexualisiert gewalttätig verhalten können.
Kommen wir nochmal zu den Opfern zurück. Wie wirkt sich das so auf die Betroffenen überhaupt aus? Ich denke mal, man kann wahrscheinlich keine pauschale Angabe dazu machen, weil die Menschen ja sehr unterschiedlich sind. Aber was können Sie letztlich gibt es irgendwelche Formen, die Sie bei allen Betroffenen festgestellt haben?
Also die massivste, schwierig dieser Begriff massiv, aber was ich bisher bei jeder Person, mit der ich im Kontakt, im Gespräch war, die von sexualisierter Gewalt betroffen war, wahrgenommen habe, ist einmal ganz grundlegendes Thema Vertrauensverlust. Mhm. Und Vertrauensverlust heißt ja, das ist ein ganz existenzielles Thema. Wenn Vertrauen nicht mehr da ist, dann ist das Gefühl von Sicherheit nicht mehr da. Und das ist für jede Person, die das nicht mehr hat, eigentlich hochgradig, ich würde sagen katastrophal, weil ihr tatsächlich auch Lebensfreude, Sicherheit und ganz viele Punkte genommen werden. Schuldgefühle waren ja heute auch schon mal hier im Gespräch Thema. Fast alle Betroffene haben das Gefühl, sie sind schuldig, sie sind verantwortlich für das, was ihnen widerfahren ist. Und das so, das kann man so ganz grob erstmal sagen, dass das bei fast allen da ist. Es gibt nicht grundsätzlich, zum Glück ist es so, dass nicht alle grundsätzlich von Traumatisierung betroffen sind, aber sexualisierte Gewalt kann traumatisieren. Und was sexualisierte Gewalt immer macht, ist tatsächlich hochgradig verunsichern und die Wahrnehmung der Betroffenen beeinflussen. Also Wahrnehmung heißt, das Wissen darum, wer ist gut, wer ist möglicherweise nicht so gut, was ist sicher, was ist unsicher, die eigenen Wahrnehmungen nicht mehr, denen nicht mehr vertrauen, eigene Gefühle nicht mehr, denen nicht mehr glauben oder vertrauen, auch dem eigenen Körper nicht mehr vertrauen. Das geht ja auch in die Richtung sozusagen Kontrollverlust, aber nicht nur das, sondern auch nicht mehr zuordnen können und sich nicht mehr trauen, die eigenen Wahrnehmungen tatsächlich ernst zu nehmen. Das finde ich, sind ganz konkret sehr massive Folgen.
Dieser Vertrauensverlust, das ist ja etwas ganz Schreckliches. Das wir brauchen wir ja eigentlich im Umgang mit unseren Mitmenschen, dass man Vertrauen hat.
Ja, und aber auch in Bezug auf sich selbst. Also wenn ich meiner eigenen Wahrnehmung nicht mehr vertrauen kann, dann weiß ich doch gar nicht mehr, wie ich mich orientieren und wie ich mich vorwärts bewegen soll. Also ich hatte schon Betroffene, Erwachsene in Beratungen, die tatsächlich unsicher waren, ob ihre Emotionen zum Beispiel, die sie hatten im Moment X, gar nichts Dramatisches, irgendwie sich vielleicht mal geärgert über einen Kollegen, ob die angemessen und richtig sind. Und das ist doch eine ganz schwierige Ebene, wenn Betroffene, also Menschen nicht mehr auf ihre eigenen Fähigkeiten, Wahrnehmungen, Gefühle, wie auch immer, zurückgreifen können. Das ist ja das, was wir im Alltag immer tun, ohne dass wir uns sozusagen dessen bewusst sind.
Genau. Genau. Also man wird unter Umständen zu einer völlig unsicheren Person auch. Und
zumindest in der Definition.
Sucht also seinen Weg, muss irgendwie wieder Möglichkeiten finden, seinen Weg zu finden und mit den anderen umzugehen. Ja. Jetzt haben wir von den Opfern gesprochen. Gucken wir mal auf die Täter. Wie ist das? Wie ist das verteilt? Da gibt es ja, das hatten wir im Vorgespräch schon mal ermittelt, einige Mythen und die wollen wir mal, denen wollen wir mal die Fakten gegenüberstellen. Okay. Also Mythos 1, die Täter lauern überall.
Ach so.
Sagen wir mal so. Jeder. Ja,
die Zahlen der Betroffenen, also die Zahlen selbst habe ich nicht, aber ich gehe nochmal zu den Betroffenen zurück. Die Zahlen sind enorm. Also wir gehen davon aus, dass jedes dritte bis fünfte Mädchen mindestens einmal, da gibt es Studien, mindestens einmal im Leben von sexualisierter Gewalt betroffen ist. Da ist nicht definiert das Ausmaß der Betroffenheit, also ob das mehrmals widerfährt, ob es jahrelang oder ob es eine ganz, zum Glück vielleicht nicht eine massive sozusagen Grenzüberschreitung war. Und jeder achte bis zehnte Junge. So, wenn Sie diese Zahlen haben, und da haben wir noch nicht das Thema digitale Gewalt, also sexualisierte Gewalt im Netz mit drin, dann müssen Sie davon ausgehen, dass wir eine sehr große Gruppe haben, die sich sexualisiert gewalttätig verhalten. Männer und Frauen, männliche Jugendliche, weibliche Jugendliche. Und das Verhältnis erstmal, die lauern nicht überall, aber das Verhältnis erstmal ganz grob ist, zu 80% sind Menschen, die sich sexualisiert gewalttätig verhalten, männlich und zu 20% weiblich, wobei wir in Wiesbaden diese Zahlen nicht bestätigen können. Wir haben eher den Eindruck, dass die Zahlen der weiblichen TäterInnen bei 10% liegen und der männlichen Täter bei 90%. Und ein Mythos war lange, das stimmt, ein Mythos war, nicht die Täter lauern überall, sondern dass die Menschen, die sich sexualisiert gewalttätig verhalten, Fremde, in der Regel mehrheitlich fremde Personen sind, also dem Mädchen oder genau, dem unbekannte Personen. Und das ist aber nicht die Gruppe, die am größten ist, sondern die Täter und Täterinnen, die sitzen eigentlich in der Gruppe der Innerfamilie, also der Familie und dem nahen sozialen Umfeld. Und das macht ungefähr 75% aus. Also die Menschen, die sich sexualisiert gewalttätig verhalten, sind zu 75% eigentlich sehr nahe Personen. Und vorhin bei der Definition habe ich vergessen zu sagen, sind eigentlich Vertrauenspersonen und Autoritätsfiguren. Und Täter und Täterinnen nutzen ihre Autorität und ihre Funktion oder Position aus. Und natürlich, dass es immer zwischen ihnen und dem ausgewählten Kind ein Machtgefälle gibt. Qua Alter, qua Körperlichkeit. Aber auch Machtgefälle, wenn Eltern ein Elternteil ein Kind missbraucht, gibt es ja auch da ein Machtgefälle oder ein Abhängigkeitsverhältnis zumindest.
Und wie sieht es aus, also wenn das im familiären Umfeld geschieht, wie schätzen Sie die Rolle der Mütter, der Opfer dabei ein?
Was meinen Sie mit der
damit,
Rolle der Mütter?
Ja, es gibt ja so dieses... Das Gerücht, dass die Mütter wegschauen.
Ja, okay. Okay. Also es gibt bestimmt Mütter, in dem Fall innerfamiliär oder Familienangehörige, die wegschauen. Da kann ich auch keine konkreten Zahlen nennen, aber faktisch ist die Gruppe der weiblichen Angehörigen sehr gering, die wegschaut oder sich beteiligt. Die Mehrheit der Mütter oder weiblichen Verwandten sind, nehmen nicht wahr, was passiert. Und vorhin war ja ein Stichwort schon mal Isolation. Das Betroffene oft glauben, sie sind die Einzigen, denen es widerfährt. Und dass Angehörige nicht wahrnehmen, auch männliche Angehörige nehmen nicht wahr, hat damit zu tun, wie Menschen, die sich sexualisiert gewalttätig verhalten, wie sie sich nähern einem Mädchen oder einem Jungen und dass sie dafür Sorge tragen natürlich, dass das Umfeld nicht erkennen kann, was ihre eigentliche Absicht ist. Und das heißt, sie sorgen auch dafür, dass es ein bestimmtes Bild zur Person gibt, zu ihrer Person, des Täters oder der Täterin, und ein bestimmtes Bild gibt zu dem, was ihr Anliegen, ihr Wollen ist. Und das ist in der Regel etwas, was zur Verfügung gestellt wird, was zur Schau gestellt wird, aber das eigentliche Anliegen, nämlich sie sexualisiert gewalttätig verhalten wollen, das wird nicht natürlich berechtigt aus Sicht des Täters nicht gezeigt. Und es macht es tatsächlich Betroffenen, also Angehörigen, total schwer zu erkennen. Also die nutzen auch das Vertrauen des Umfelds aus.
Genau, ja.
Und auch die Wahrnehmung des Umfeldes zu ihrer Person aus, so dass diese gar nicht auf die Idee kommen. Also wir hatten das Thema Vertrauensverlust, und auch die Angehörigen brauchen das Gefühl, ich kann den Menschen in meinem Leben vertrauen und sind auch erstmal nicht misstrauisch, so dass sie das, was zur Verfügung gestellt wird, dem auch erstmal Glauben schenken.
Tag.
Und nicht misstrauisch werden.
Genau, ich kann also meinen Sohn beruhigt in den Fußballverein schicken. Ja, genau. Da lernt er Fußball spielen und keine anderen Dinge.
Ja. Genau, ja, das sprechen Sie an. Genau, wo sind Gefahren? Ja. War ja auch Ihre Frage.
Ja.
Genau, also natürlich, es ist auch notwendig, dass wir weiterhin unsere Kinder oder wen auch immer in den Sportverein schicken oder von mir aus in die Kirchengemeinde zu anderen Gruppen gehen lassen. Wir können nicht verhindern, dass sich Menschen sexualisiert gewalttätig verhalten, aber wir können, wenn wir wissen, wie Menschen versuchen, sich sozusagen einem Kind zu nähern, gewalttätig zu nähern, können wir gegebenenfalls an Strukturen am Rande, an Verhaltensweisen erkennen, dass vielleicht Schutz hergestellt werden müsste. Ich muss es sehr vorsichtig ausdrücken, weil tatsächlich können wir nicht erkennen, ob ein Täter im Raum steht oder eine Täterin.
Wie arbeiten Sie dann mit anderen Institutionen zusammen, zum Beispiel um Prävention irgendwie bewusst zu machen?
Okay, also Prävention von sexualisierter Gewalt. Also wir arbeiten überhaupt mit relativ vielen Institutionen in Wiesbaden oder in den Regionen, in denen wir tätig sind für Betroffene, zusammen. Das ist einmal natürlich Jugendamt, Jugendhilfe, kleinere Einrichtungen, Schulen, aber auch und so weiter. Und Prävention ist dabei ein spannender oder wichtiger Schwerpunkt, weil Prävention von sexualisierter Gewalt ja zum Ziel hat, Mädchen und Jungs dahingehend zu stärken, dass sie gegebenenfalls Grenzverletzung oder sexualisierte Gewalt als massivste Form der Grenzverletzung als solche einschätzen können, sich trauen, sich diese einzuschätzen und gegebenenfalls dann zumindest in der Folge sich trauen, sich mitzuteilen und das, was ihnen widerfahren ist, anderen zur Verfügung zu stellen. Und deswegen ist Prävention, zum Beispiel an Schulen, ist ein Baustein, den wir seit 2007 sogar, und da ist eine ehemalige Vorstandsfrau sehr maßgeblich gewesen, seit 2007 anbieten. Und dieses Präventionskonzept funktioniert dahingehend, dass wir tatsächlich geschlechtsgetrennt, damals haben wir Honorarkräfte für die Jungsgruppen gehabt, geschlechtsgetrennt einmal Information und Wissen zur Verfügung stellen den SchülerInnen. Aus der 6. Klasse ist es immer. Und da einen Raum herstellen, in dem sie einfach auch über Dinge mal reflektieren können, sich ausprobieren können und auch Hilfe, also Informationen bekommen dazu, wo es Anlaufstellen und Unterstützung gibt. Das gilt für beide Geschlechter, also für Jungs und für Mädchen. Und gleichzeitig werden aber auch die zuständigen KlassenlehrerInnen geschult. Es gibt eine Fortbildung und für die Eltern gibt es einen Elternabend. Und das sind so klassische Präventionsangebote, die wir anbieten. Also an der Schule ist es, wie nennt sich das, konzipiert. Da bieten wir das tatsächlich jährlich regelmäßig an verschiedenen Schulen, die da Interesse haben, an. Und dann gibt es aber auch eben mit den Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten, wie zum Beispiel Get Alive nennt sich das, auch für, ich glaube, für eine bestimmte Altersgruppe. Ich sage glaube, weil ich da nicht involviert bin. Und da sind, ob nun Pro Familia, AIDS-Hilfe, also ganz viele Gemeinschaftszentren, also Jugendzentren und andere Gruppen mit dabei, die zum Thema Sexualität, aber auch zum Thema Grenzverletzung einen Tag anbieten. Und da laufen tatsächlich die Schulen, die Schülerinnen und Schüler durch, machen verschiedene Quiz- und Fragestellungen oder auch Übungen mit. Und das sind auch ganz schöne und spannende Angebote.
Wenden sich die Schulen an Sie oder machen Sie das grundsätzlich, dass Sie eben entsprechendes Material an Schulen schicken und das anbieten, diese Prävention?
Also mittlerweile ist es so, dass die Schulen sich an uns wenden und wir sozusagen mit den Schulen so eine Art Kooperationsvertrag vereinbaren, also dass dieses Schulpräventionsprojekt umgesetzt wird. Vor das ist ein paar Jahre her, 2007, mussten wir natürlich auch erstmal versuchen, die Schulen zu gewinnen und aufmerksam zu machen darauf, wie hilfreich und sinnvoll es sein könnte, sowas wie ein Präventionskonzept oder Angebot an der Schule zu etablieren. Auch weil viele erstmal gerade Schulen Sorge hatten, oh Gott, da haben wir nochmal ein Projekt, das wir irgendwie abdecken müssen. Das ist ja für viele Schulen auch tatsächlich schwierig, weil einerseits bestimmte Themen abgedeckt sein sollen und gleichzeitig keine Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Aber jetzt ist es gut angekommen, weil auch Schulen verstanden haben, dass aufgeklärte Schüler und Schülerinnen oder die um Dinge wissen, die auch in der Lage sind oder zu hören, über auch Gewalt zu sprechen, dass die stärker geschützt sind wie die, die sozusagen keine Information bekommen.
Das ist natürlich auch kostenaufwendig. Ja. Also Sie brauchen ja da entsprechend geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie hatten ja gesagt, Sie schicken in die jungen Gruppen dann eben entsprechend Therapeuten oder so.
Männliche Mitarbeiter.
Männliche Mitarbeiter, ja. Gut. Und wer finanziert das? Wie finanzieren Sie das?
Okay. Ja, also die Gründerin von Wildwasser Wiesbaden waren immer schon auch gut im Kontakt mit den Geldgebern, mit der Kommune. Und tatsächlich ist es so, dass wir unsere Angebote mehrheitlich durch die öffentliche Hand finanziert bekommen. Öffentliche Hand heißt in dem Fall Wiesbaden, die Stadt Wiesbaden, vom Rheingau-Taunus-Kreis und vom Main-Taunus-Kreis bekommen wir Gelder. Betriebskostenzuschüsse nennt sich das und wir bekommen auch zugewiesen, also kommunalisierte Landesmittel, das sind ja auch öffentliche Hand vom Land, die den Kommunen übertragen werden zu unserem Arbeitsthema und die Gelder bekommen wir auch. Also das ist erstmal relativ sicher. Wir müssen trotzdem, das ist meist so ein Fünftel oder manchmal bis zu einem Drittel ist zu viel, aber tatsächlich eine enorme Summe nochmal an Eigenmitteln akquirieren, um die Kosten, die natürlich bei uns auch im Wesentlichen durch das Personal verursacht werden, um die wieder reinzuholen.
Sie akquirieren das dann durch Spenden oder?
Ja, Spenden oder? Bußgelder und wir haben einen großen Baustein. Wir bieten auch Fortbildungen an. Wir haben ein Fortbildungsprogramm und die Teilnahmegebühren sind sozusagen auch unsere Eigenmittel. Mhm. Unter anderem. Mhm.
Liebe Frau Ruben, wir hätten, glaube ich, noch viele Themen, über die wir hier sprechen könnten. Das ist wirklich eine unendliche Geschichte, aber uns sitzen die nächsten Nachrichten im Nacken. Und deswegen ein paar, erstmal ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu uns zu kommen. Ganz herzlichen Dank auch an Dr. Ute Hellwig, die wie immer die Technik hier bestens betreut. Und wir bedanken uns auch bei Ihnen für Ihr Interesse an unserer Sendung. Wenn Sie überhaupt Interesse an unserer Gruppe haben sollten, dann kommen Sie doch einfach vorbei. Wir treffen uns an jedem zweiten Mittwoch im Monat. Das nächste Treffen wird am 14. Mai sein im Amnesty-Büro Wiesbaden. Wir treffen uns um 19 Uhr in der Wallramstraße 16a im Gemeinschaftsraum Alte Gewerbeschule im ersten Stock. Sie können uns aber auch erreichen über E-Mail info@amnesty-wiesbaden.de. Bei Interesse bitte schreiben Sie uns. Und weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.amnesty-wiesbaden.de, Gruppe 1541. Und zum Abschluss möchte ich Sie noch ganz schnell auf einige Veranstaltungen hinweisen, an denen Amnesty beteiligt ist. Seit 25 Jahren verwandelt das vom Deutschen Filminstitut und Filmmuseum veranstaltete Festival des mittel- und osteuropäischen Films die hessische Landeshauptstadt in einen der wichtigsten Schauplätze für das Kino aus Mittel- und Osteuropa. Also sprich, das ist das Go East Festival. Und wir freuen uns auch sehr, wieder in diesem Jubiläumsjahr beim Festival mit dabei zu sein. Wir unterstützen den Dokumentarfilm Blueberry Dreams, Blueberry Dreams. Das ist ein warmherziger, humorvoller Film über den Plan einer georgischen Familie, eine Blaubeerplantage in Mingrelen, einer konfliktträchtigen Region an der Grenze zu Russland, zu gründen. In diesem Sinne bleiben Sie alle auch positiv. Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche und frohe Ostern. Ciao.
Ciao.